Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Ich bin Thomas Gonzales und bin seit 30 Jahren im Kunstmarkt tätig. Ich habe Kunstgeschichte studiert, Kunst gehandelt, für ein Auktionshaus gearbeitet und Bücher über den Kunstmarkt geschrieben. In den letzten 15 Jahren habe ich mich vor allem mit der Beleihung und der Finanzierung von Kunst beschäftigt.
Und ich bin Manuel Koch, seit über 15 Jahren Börsen- und Finanzexperte und seit einigen Jahren beschäftige ich mich auch ganz intensiv mit dem Kunstmarkt, mit dem Investieren in Kunst und ich bin auch leidenschaftlicher Sammler.
Es gibt eine Menge von Kunstmarktanalysen und Studien. Die meisten allerdings bleiben sehr allgemein. Wir zeigen dir auf, wie du konkret mit 2.000, 20.000, 200.000 oder 2 Millionen Euro in den Kunstmarkt einsteigen kannst.
In dieser Serie verraten wir dir unsere Tipps und Tricks, wie man vor allem im Auktionsmarkt clever investieren und Geld verdienen kann. Wir zeigen dir, wie der Auktionsmarkt aufgebaut ist, welche Mechanismen es gibt und was du wissen musst, damit du erfolgreich agieren kannst.
Wir zeigen dir, wie du selbst zum Kunstmarktexperten werden kannst und halten dich über aktuelle Entwicklungen informiert. Eines vorab, dieses Video ist nicht gesponsert, wir werben für kein konkretes Produkt und es bleibt absolut kostenfrei. Wenn es dir gefällt, kannst du uns folgen und die Glocke aktivieren. Wir führen dich jetzt abwechselnd durch die Kunstwelt. Wer in Kunst investieren möchte, hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Ich kann einen Anteil an einem Kunstfonds kaufen, dann brauche ich nicht viel zu wissen oder zu machen. Oder ich kaufe selber Kunst. Mit diesem Video wollen wir euch beibringen, wie man selbst Kunstexpertise aufbaut und erfolgreich im Kunstmarkt investiert.
Ohne Fachwissen geht es einfach nicht. Das ist am Aktienmarkt so und das ist eben auch am Kunstmarkt so. Wenn du das Geschäft nicht verstehst, solltest du lieber nicht investieren. Daher ist es wichtig, sich vielleicht erst einmal ein Sammelgebiet oder einen Künstler herauszusuchen, den du dann besonders gut verstehst. Und hier kannst du dann die nächsten Entscheidungen treffen, wie es in deiner Strategie weitergehen soll. Schauen wir auf den Primary Market, den Primärmarkt. Und wie das Wort schon sagt, sind das Künstler, die man zum allerersten Mal kauft. Zum Beispiel aus dem Atelier oder aus einer Galerie. Diese Künstler sind oft noch sehr jung und ehrlich gesagt haben sie noch gar keinen richtigen Markt. Das heißt, wenn ich diesen Künstler kaufe, kann ich das Bild nicht einfach schnell wieder verkaufen. Kunst ist in dem Sinne nicht liquide. Ich kann aber vielleicht darauf hoffen, dass der Künstler in der Zukunft erfolgreich ist und sich seinen Markt selber aufbaut. Wie man solche Künstler findet, das behandeln wir in einem anderen Video.
Beim Secondary Market handelt es sich um Künstler, die mindestens schon ein zweites Mal verkauft wurden, zum Beispiel über Auktionen. Es gibt hunderttausende Künstler, die jeden Tag Kunstwerke erschaffen, aber die allerwenigsten davon schaffen es in den Sekundärmarkt. Daher meine klare Empfehlung, wenn ich neu bin im Kunstmarkt, sollte ich mich auf jeden Fall an Secondary Market Künstler halten. Ähnlich wie bei Aktien gibt es Listen mit den 20, 50 oder 100 erfolgreichsten Künstlern. Manche Listen zeigen die Künstler, die noch leben, manche, die schon verstorben sind. All das findest du ganz leicht im Internet. Hierzu ein paar Zahlen zur Verdeutlichung. Allgemein gilt, im Kunstmarkt gibt es keine genauen und zuverlässigen Zahlen. Das liegt daran, dass der Kunstmarkt der letzte völlig unregulierte Markt ist. Nirgends wird systematisch erfasst, wie viele Kunstwerke es gibt und wo sie sich befinden. Der Gesamtumsatz des Auktionsmarkts wird weltweit auf ca. 68 Milliarden US-Dollar geschätzt. Aber niemand weiß, wie viel in den tausenden Galerien, Antiquitätengeschäften, aus den Ateliers, über Instagram oder privat verkauft wird. Schätzungsweise 90% aller Kunst, die produziert wird, wird nie in einer Galerie ausgestellt. Von den 10%, die in kleinen oder großen Galerien ausgestellt werden, schaffen es etwa 3% in den Sekundärmarkt, also in die Auktionen.
Jedes Investment ist und bleibt ein Risiko. Das ist, wie gesagt, am Aktienmarkt so und das ist auch in der Kunst so. Wir wollen euch heute hier keine Künstler empfehlen, sondern wir wollen euch die Tools mit an die Hand geben, wie ihr den Kunstmarkt und die Künstler analysieren könnt, um euch eure eigene Meinung zu bilden. Welcher Künstler euch gefällt, das ist natürlich euer persönlicher Geschmack und den könnt ihr mit der Zeit auch noch weiter herausbilden. Fakt ist aber auch, wenn ich einen der Top 50 oder Top 100 Künstler wähle, sinkt auch mein Risiko, denn sie werden seit 70 oder 100 Jahren schon gehandelt. Auch wenn ich hier nur eine kleine Grafik zu einem vernünftigen Preis kaufe, ist das Risiko, dass ich mein Geld vielleicht am Ende komplett verliere, sehr gering. Meine Downside ist also beschränkt. Die großen Künstler werden immer einen Markt haben. Bei jungen Künstlern besteht ein hohes Risiko, dass sich erst gar kein Markt entwickelt, ich also mein Bild nie wieder verkaufen kann. Wer also aus reinen Investmentpunkten handelt, der sollte eher auf die großen Namen setzen.
Erste, zweite oder dritte Reihe. Es gibt etwa 500 Künstler, die einen zum Teil jahrzehntealten Auktionsmarkt haben. Hier gilt es, gleich die nächste Entscheidung zu fällen. Möchte ich einen ganz großen Namen auswählen oder jemand aus der zweiten oder dritten Reihe? Sie alle haben einen stabilen Auktionsmarkt. Je etablierter der Künstler, desto teurer der Einstiegspreis. Man kann sich aber auch auf kleine Arbeiten von großen Künstlern konzentrieren und dort Zeichnungen, Editionen oder Grafiken erwerben. Hier kann man auch mit einem kleinen Budget anfangen. Ein Bluechip-Kunstwerk ist ein sehr guter Schutz gegen die Inflation. Wenn man sich alle großen Währungen wie den US-Dollar oder den Euro ansieht, kann man klar erkennen, dass jene in den letzten Jahrzehnten stark an Wert eingebüßt haben. Ein gutes Bluechip-Kunstwerk ist davon unabhängig. Hier kann keine Notenbank entscheiden, die Menge an Ware im Markt zu erhöhen. Picasso ist zum Beispiel 1973 verstorben. Das heißt, seitdem entstehen keine neuen Werke mehr. Die Menge an verfügbaren Gemälden verringert sich sogar ständig, da regelmäßig Kunstwerke an Museen gestiftet werden. Museen dürfen meist nicht verkaufen. Sie gelten als Einbahnstraßen des Kunstmarkts. Doch dazu später mehr.
Schauen wir auf die Bluechip-Kunst. Das sind die Kunstwerke, die 1-3% des obersten Marktes ausmachen. Das sind die Künstler, die auch fest verankert sind in der Kunstgeschichte und vielleicht sogar schulebildend sind. Das heißt auch, ihre Kunst hatte einen enormen Einfluss auf andere Künstler und unseren ganzen Lebensalltag, zum Beispiel in Werbung, Mode und Design. Auch wenn uns das oft vielleicht gar nicht so bewusst ist. Vieles, was wir also heute sehen, baut auf ihren Ideen auf. Schauen wir mal auf die Statistik. 1-3% ist die Top-Bluechip-Kunst. 4-10% ist Bluechip-Kunst. Diese Werke werden also auch sehr gut gehandelt. 11-25%, das ist die zweite und dritte Reihe mit einem stabilen Auktionsmarkt. 26-70% sind Künstler ganz ohne Auktionsmarkt. Und 71-100% sind einfach dekorative Kunstwerke. Malerei und Skulptur kann man auch sehr gut mit Musik vergleichen. Es gibt einfach Giganten in der Musik, die nie aus der Mode kommen werden, die zeitlos sind. Je nach Geschmack können das zum Beispiel Bach, Beethoven oder Mozart sein oder Elvis Presley oder Michael Jackson oder Madonna, je nach Musikgeschmack. Ihre Musik wird immer gehört und die Rechte an den Songs sind auch besonders wertvoll. Bluechip-Maler sind Brands, wie Musiker es auch sind. Sie stehen für ein Lebensgefühl, einen Zeitgeist, für Seh- und Hörgewohnheiten. Heute vielleicht unvorstellbar, aber vor 150 Jahren konnte man Musik nur live hören. Es gab keine Lautsprecher, es gab kein iPhone, kein Spotify. Und so ähnlich ist das auch mit der Kunst.
Bis vor 500 Jahren gab es noch keine Vervielfältigungs- oder Druckverfahren. Wenn man ein Bild sehen wollte, musste man zum Original reisen. Oft war das einzige farbige Gemälde, das ein armer Bauer auf dem Land kannte, der Altar in seiner Dorfkirche. Dann kam der Druck auf, aber Papier und ein Holzschnitt waren teuer und das Bild war zunächst nicht farbig. Bis vor 100 Jahren waren die allermeisten Drucke noch schwarz-weiß und teuer. Immerhin konnten Bilder ab dann in wertvollen Büchern weitergegeben werden. Das heißt, nur reiche und gebildete Länder wussten, wie Picasso- oder Rembrandt-Gemälde aussahen. Seit etwa 50 Jahren gibt es einen kostengünstigen Farbdruck, allerdings nur auf Papier. Ein Auktionskatalog von Christie's kostete vor 25 Jahren noch ca. 30 US-Dollar ohne Versand.
Dann kam das Internet, erst mit sehr geringer Auflösung, später mit deutlich höherer Auflösung. Heute haben wir Zugriff auf Milliarden von Fotos, die sehr hochauflösend sind. Dadurch und durch die Verbreitung mit Social Media, wie zum Beispiel Instagram, haben heute Menschen auf der ganzen Welt Zugriff zu Bildern und damit auch zu Kunst. Bildideen, die heute oder vielleicht in diesem Moment entstehen, können gleich viel schneller, kostenlos, weltweit gesehen werden. Wenn heute eine Museumsausstellung mit Bildern von Jean-Michel Basquiat zum Beispiel 250.000 Menschen vor Ort sehen, dann sehen diese Bilder noch einmal weitere 5 bis 10 Millionen Menschen weltweit, weil die Fotos immer weiter gerepostet werden auf Social Media und so verbreiten sich die Bilder rasend schnell über die ganze Welt. Über Merchandising werden die Motive zum Beispiel auf T-Shirts, Kugelschreibern oder Einkaufstaschen ebenfalls millionenfach verbreitet. Heute kennen mehrere hundert Millionen Menschen die wichtigsten Kunstwerke, egal ob sie Zugang zum Original im Museum haben und egal ob sie gebildet oder reich sind. Und was bedeutet das jetzt auf den Begriff Blue-Chip-Kunst? Diese Entwicklung macht das Original, das es ja nur ein einziges Mal gibt, umso wertvoller. Das Original wird also zur Ikone. Manche modernen Kunstwerke sind so bekannt, sie werden praktisch verehrt wie früher der Altar in einer Kirche. Die Menschen pilgern in Ausstellungen, stehen zum Teil stundenlang an, um bestimmte Bilder, die sie online oder gedruckt schon oft gesehen haben, einmal im Original zu sehen. Wie hier zum Beispiel die Mona Lisa im Louvre in Paris. Wichtige Kunstausstellungen werden zum Tourismusfaktor. Reisen und Flüge werden nur deshalb gebucht, um bestimmte Ausstellungen sehen zu können. Blue-Chip-Kunst wird zum Wirtschaftsfaktor. Heute spielen auch Kryptowährungen eine immer größere Rolle. Der Bitcoin wurde 2009 zum ersten Mal herausgegeben und es wird nie mehr als 21 Millionen Coins davon geben. Als er herauskam, war der Wert unter einem Dollar. Heute sind Rekordsummen von über 70.000 Dollar pro Coin schon drin gewesen. Millionen Menschen glauben also an den Bitcoin, er ist nicht mehr wegzudenken und für einige ist er wie eine Ersatzwährung. Ebenso verhält es sich mit der Kunst, nur dass hier die Auflagen viel, viel geringer sind. Ein Warhol ist ein Warhol und Milliarden Menschen kennen ihn praktisch und erkennen seine Werke. Warhol ist auch etwas Exklusives. Er steht für Vermögen, für Reichtum. Von den meisten großen Künstlern sind auch nur noch wenige hundert Werke im Umlauf. Ein wertvolles Gemälde ist also wie eine Währung und man kann sie sogar als Zahlungsmittel verwenden.
Eine andere Art, Blue Chips besser zu verstehen, ist der Vergleich mit Autos. Es gibt Autos und es gibt Ferrari. Jeder kennt Ferrari. Das ist kein Auto, sondern ein Mythos. Rein objektiv betrachtet gibt es mittlerweile viele andere Marken bzw. hunderte Autos, deren Fahrwerte genauso gut wie jene eines Ferraris sind. Aber ein Ferrari ist eben ein Ferrari. Das ist ein Mythos und wer einen Ferrari hat, erfährt viel Beachtung und Bewunderung. Wie bedeutende Kunst sind Ferraris zahlenmäßig stark begrenzt. Das gilt auch für die aktuelle Produktion. Jedes Jahr werden nur etwa 8000 Autos produziert. Jubiläumsmodelle sogar nur 100 bis 200 Mal. Viele Modelle kann man nur kaufen, wenn man bereits Stammkunde ist. Oldtimer bzw. Classic-Car-Ferraris sind noch begehrter. Der teuerste jemals versteigerte Ferrari aus dem Jahr 1962 erzielte 70 Millionen US-Dollar. Viele Autos werden gar nicht gefahren, sondern gehen wie Kunst in Sammlungen oder in Museen. Einige werden sogar bei Unfällen oder in Kriegen zerstört. Das ist genauso wie bei der Kunst. Brände, Kriege, Wasserschäden zerstören jedes Jahr Tausende von Kunstwerken. Alleine im Zweiten Weltkrieg wurden in Europa Zehntausende wertvolle Kunstwerke zerstört. Die meisten verbrannten im Bombenhagel. Doch zurück zur Marktknappheit und Ferrari. Seltene Ferrari-Autos sind, wie wirklich bedeutende Kunst, auch unabhängig von der Konjunktur. Selbst wenn die Weltbörsen auf Talfahrt gehen, hat Ferrari keinerlei Probleme, seine Jahresproduktion zu verkaufen. Es gibt immer genug sehr vermögende Menschen, die darauf warten, so einen Ferrari kaufen zu können. Sie kaufen mit diesem Auto, wie bei einem Picasso oder Warhol, weit mehr als ein Auto. Sie werden damit Mitglieder in einem exklusiven Club. Es ist schlichtweg unvorstellbar, dass ein Ferrari irgendwann mal nichts mehr wert sein könnte. Jetzt, da wir Blue-Chip-Kunst besser und in den tieferen Ebenen verstanden haben, gehen wir medias in res.
Vorbereitung ist alles. Wenn ich also einen Künstler oder ein Sammelgebiet gefunden habe, heißt es vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten. Und am besten einfach alles lesen, was es zu dem Künstler oder dem Sammelgebiet gibt. Es gibt viele interessante Künstler, aber auch viele spannende Sammelgebiete. In letzter Zeit sind noch einige dazugekommen, wie zum Beispiel seltene Sneaker oder Handtaschen oder Uhren. Wie hier bei diesem Katalog von Sotheby's sieht man zum Beispiel afrikanische Kunst, Münzen oder Teppiche. Je seltener das Sammelgebiet, desto weniger Konkurrenz habe ich. Der Markt und die Nachfrage ist dafür umso kleiner. Heute wollen wir uns jedoch an Maler und Bildhauer halten. Zunächst wähle ich also einen Künstler, dessen Werk mich anspricht. Unser Tipp: bleib realistisch. Natürlich möchte jeder möglichst den nächsten großen Star entdecken, früh einsteigen, wenig Geld bezahlen und am Ende sehen, wie die Bilder immer teurer werden. Das gibt es zwar, ist aber natürlich sehr selten. Das ist wie bei Aktien. Natürlich war nicht jeder Aktionär sofort am Anfang bei Apple dabei, als das Unternehmen noch komplett unbekannt war. Als Anfänger sollte man sich also möglichst auf die Liste der 100 bedeutendsten Künstler konzentrieren und sich dann aussuchen, was auch geschmacklich zu einem passt. Der erste Schritt sollte also mit dem Kopf passieren und dann der zweite Schritt mit dem Herzen. Und übrigens, dabei muss man keine Angst vor großen Namen haben, das zeigen wir euch etwas später.
Wenn ich also einen Künstler ausgewählt habe, gilt es, sich dem Künstler und seinem Werk anzunähern. Auf Plattformen wie Wikipedia bekomme ich einen ersten guten Überblick, ohne dass ich gleich Fachlexika oder Ausstellungskataloge wälzen muss. Natürlich ist auch die Fachliteratur wichtig. Auf Plattformen wie zvab.de oder abebooks.com sind Zehntausende Antiquare zusammengeschlossen. Hier findet man so gut wie jeden Ausstellungskatalog und jede Monographie und zum Teil zu erstaunlich günstigen Preisen. Alte Bücher kosten heutzutage wenig. Sie können aber sehr wertvolle Informationen enthalten. Sobald ich den Überblick über das Werk eines Künstlers oder ein Sammelgebiet erhalten habe, kann ich bereits seine Entwicklung und die Produktion überblicken. Dabei sollte ich mir folgende Fragen stellen. Wie hat der Künstler begonnen? Hatte er Vorbilder, Lehrer, an denen er sich orientiert hat? Wann hat der Künstler gearbeitet? Gibt es Phasen in seinem Schaffen, die sich unterscheiden? Wann haben sie begonnen und wann haben sie geendet? In welcher Phase hat der Künstler zu seinem eigenen Stil gefunden? Und was macht seinen eigenen Stil aus? Was unterscheidet ihn von anderen Künstlern? Welche Technik herrscht vor? Welche Motive sind besonders beliebt? Ist er eher ein Maler, Zeichner oder Bildhauer oder arbeitet er in allen Techniken? Hat der Künstler viel oder wenig produziert? Natürlich sollte man von einem Künstler, der vor allem als Maler bekannt geworden ist, nicht Skulpturen kaufen. Manche Künstler beherrschen jedoch mehrere Genres.
Nun wird es spannend. Wie sehen der Markt und das Preisniveau für meinen Künstler aus? Wie hoch sind die höchsten Zuschläge meines Künstlers? Welcher Preis gilt als günstig? Dazu gehen wir einfach gemeinsam mal in die Datenbank von Artnet und wir zeigen euch, wie man das analysiert.
Nun geht's auf zur ersten Analyse. Nehmen wir gerne einen Superstar wie David Hockney. Er lebt noch, ist allerdings schon sehr alt. Sein Weltrekord liegt bei 90,3 Millionen US-Dollar. Ich möchte mir also den Markt von David Hockney ansehen und setze mir dafür ein maximales Budget von 1.500 Euro. Ja, auch mit 1.500 Euro kann man in den Markt von David Hockney einsteigen. Jetzt sind wir also in der Datenbank von Artnet. Wenn ich nur den Namen David Hockney in die Maske eingebe, kann ich weiter unten auf Number of Results gehen. Hier erziele ich 14.942 Zuschläge auf dem Kunstmarkt. Das nennt man einen sehr starken Sekundärmarkt. Das ist liquide. 20 bis 50 Ergebnisse gelten als Eintritt in den Sekundärmarkt. Bis 200 Ergebnisse kann man von einem Markt im Aufbau sprechen. 500 Ergebnisse sind schon ein etablierter Markt. Ab 1000 Ergebnissen gilt ein Künstler als Bluechip-Künstler. Über 10.000 Ergebnisse erzielen nur Superstar-Künstler. Superstars wie Warhol, Hockney oder Picasso haben über 10.000 Ergebnisse. Nun kennen wir also die Marktfrequenz des Künstlers. Das ist wichtig für einen etwaigen späteren Verkauf. Zum Beispiel der amerikanische Künstler Clifford Still hat nur 70 Auktionszuschläge, obwohl sein Weltrekord bei über 61 Millionen US-Dollar liegt. Es gibt einfach fast nichts von Clifford Still auf dem Markt. Doch zurück zu unserem Beispiel David Hockney in der Artnet-Datenbank. Wenn ich zum Beispiel Paintings auswähle, hier oben, und dann auf Number of Results gehe, erhalte ich lediglich 365 Zuschläge für Gemälde von David Hockney. Einige dieser Werke waren vielleicht unverkauft oder mehrfach auf dem Markt. Das heißt, übersetzt, Gemälde von David Hockney sind sehr selten. Analog dazu kann ich mir jetzt mal den Markt für Arbeiten auf Papier ansehen. Prints and Multiples. Hier erhalte ich 12.503 Zuschläge. Das bedeutet, der David Hockney-Markt besteht zu einem Großteil aus Grafik und Editionen. Mit wenigen Klicks kann ich also herausfinden, wie aktiv der Markt für David Hockney in Zahlen ist. Interessant ist es auch, die Preissprünge innerhalb seines Marktes zu sehen. Wenn ich auf die Sortierung Price Descending gehe, kommen die teuersten Werke zuerst. Wie schnell fallen die Preise dann für die nächsten 10 oder 20 Werke ab? Im Grafikbereich sehe ich den ersten Zuschlag bei 963.000 US-Dollar. Das ist allerdings eine Sammlung. Der nächste Preis liegt bereits bei 629.000 Pfund. Und darunter sind wir bei 482.000 Pfund. Auf diese Weise kann ich den Markt und das Preisbild sehr schnell erfassen. Wenn ich ein bestimmtes Kunstwerk zum Kauf angeboten bekomme, sollte ich vorher immer sehen, ob dieses Kunstwerk bereits in Auktionen angeboten wurde oder bereits mehrfach verkauft wurde. Wenn ich mir die teuersten Zuschläge für Grafik von David Hockney ansehe, fällt mir auf, dass seine wichtigste Zeit die späten 60er und die frühen 70er Jahre sind. Also gehe ich wieder zurück zum Search Screen und schränke meine Suche für Grafik auf die Jahre 1968 bis 1973 ein. Nun erhalte ich nur Grafikergebnisse, die aus der Zeit von 1968 bis 1973 datieren. Die meisten sind nicht für ein kleines Budget geeignet und liegen im Bereich von 40.000 bis 80.000 US-Dollar. Wenn ich mir jetzt die Grafik aus den späten 60ern und frühen 70er Jahren ansehe, fällt mir auf, dass ein Plakat, das David Hockney für die Olympischen Spiele 1972 gestaltet hat, besonders häufig auftaucht. Dieses Exemplar wird erst noch versteigert. Artnet zeigt auch diejenigen Lose, die in aktuellen Auktionen aufgerufen werden. Jetzt kann ich meine Suche erneut einschränken und möchte möglichst nur die Plakate der Olympischen Spiele sehen. Wenn ich dies bei dem Title und der Lot Description eingebe, erfahre ich, dass es eine große Anzahl von Plakaten der Olympischen Spiele von 1972 auf dem Markt gibt. Die Preise liegen in der Regel um die 1.000 Dollar. Manche erzielen aber auch 2.000 Dollar oder Pfund. Der Unterschied in den Zuschlägen kann auch im Zustand begründet sein. Manche Blätter sind vielleicht nicht gut erhalten, fleckig oder rissig, einige dagegen sehr gut erhalten. Hier kann ich nachvollziehen, wie sich die Preise für die Plakate für die Olympischen Spiele von 1972 von David Hockney in den letzten Jahren entwickelt haben. Ich kann aber auch darauf achten, in welchen Auktionshäusern oder in welchen Ländern diese Plakate besonders häufig verkauft werden. Mit Fragen wie diesen kann ich einen Markt für einen Künstler sehr schnell verstehen. Die Artnet-Datenbank kann dabei ein sehr wirksames Analysetool sein. Man muss nur die richtigen Fragen stellen. Nun kann ich, je nach meinem Budget, eine Grafik auswählen. Es gibt manche für unter 1.000 Euro und einige liegen auch bei mehreren 100.000 Euro. Es ist also für jeden etwas dabei.
Was Thomas euch gerade gezeigt hat, kann man natürlich je nach Budget auch für andere Künstler durchführen. Wir empfehlen euch, mit einer Grafik mit einer Edition zu beginnen. Da kann man den Markt besonders gut vergleichen. Ihr fragt euch vielleicht, was ist eine Edition überhaupt? Ja, das ist Auflagenkunst, Kunst, die der Künstler selber geschaffen hat. Das können zum Beispiel Lithografien, Kupferstiche oder Holzschnitte sein. Allen gemeinsam ist in der Regel, dass sie nummeriert, signiert und oft auch datiert sind. Habt ihr also zum Beispiel die Nummer 5 von 100, bedeutet das, ihr habt den Abzug Nummer 5 von insgesamt 100 Exemplaren. Unser Tipp, die Auflage sollte nicht zu hoch sein. 1 bis 25 Exemplare gelten als sehr selten, 25 bis 100 als selten. 100 bis 300 sammelwürdig, 300 bis 500, das ist schon eine hohe Auflage und 500 bis vielleicht 2500 ist eine Auflage, die nicht sammelwürdig wäre. Auflagen zum Beispiel bei Salvador Dali mit 2500 Exemplaren eignen sich nicht als Investment.
Andy Warhol sorgte Anfang der 60er Jahre für einen Skandal. Er malte seine Bilder nicht mehr mit Pinseln, sondern fertigte sie mit Sieben an, durch die die Farbe gedrückt wurde. In seinem Atelier rollte er 10 bis 20 Meter lange Leinwände aus und setzte eine Marilyn neben die nächste. Serienproduktion total. Nur die Farben unterschieden sich. Die ersten Ausstellungen sorgten für einen Eklat. Die Gemälde kosteten nur wenige tausend US-Dollar. Für junge Sammler fertigte Warhol 1967 eine Mappe mit 10 unterschiedlichen Marilyns auf Papier an. Sie kostete seinerzeit wenige hundert Dollar. Die Auflage betrug 350 Stück. Gerade diese Auflage ist ein schönes Beispiel für Kunstinvestment und die verrückte Entwicklung im Kunstmarkt. Heute ist es fast unmöglich, eine komplette Mappe in gutem Zustand und mit Matching Numbers zu finden. Matching Number bedeutet in dem Fall, dass alle 10 Blatt dieselbe Nummerierung haben und die Mappe nicht aus verschiedenen auseinandergenommenen Mappen zusammengesetzt wurde. Der Preis für eine solche Mappe liegt heute, wenn es mal eine auf dem Markt gibt, bei ca. 2 Millionen US-Dollar. Ein Kunstwerk sollte immer nur so groß sein, dass man es noch alleine heben und transportieren kann. In jedem Fall sollte es in einem kleinen City-Apartment noch zu hängen oder zu stellen sein. Wenn ein Kunstwerk mit den Maßen oder dem Gewicht darüber liegt, wird jeder Transport umständlich und teuer. Das schränkt die potenzielle Käufergruppe bei einem Wiederverkauf erheblich ein. Die meisten Sammler wollen Kunst, die in kleine Apartments passt. Riesenformate dagegen können nur in Museen gehängt werden. In diesem Video sprechen wir vor allem über den Auktionsmarkt. Dabei dürfen wir aber auch nicht den Handel vergessen. Sobald ich das Preisniveau und das Angebot des Auktionsmarkts gut kenne, kann ich mir gerne auch ansehen, was im Handel angeboten wird und welches Preisniveau dort vorliegt. Auf Portalen wie Artnet.com oder Artsy.com findet man die meisten Sekundärmarktkünstler ständig im Angebot. Die Recherche ist kostenfrei. Die Galerien stellen ihre Preise allerdings nicht gerne online. Aber mit einer kurzen Mail an die Galerie kann ich den Preis erfragen. Manchmal liegt der Preis der Galerie auch unter dem Preis in der Auktion. Ein Vergleich lohnt.
Unsere Empfehlung: Im internationalen Kunsthandel gibt es eine ausgedehnte Sommerpause. Die könnt ihr gut für euch nutzen. Sie beginnt mehr oder weniger Mitte Juni nach der Art Basel Kunstmesse und geht bis Anfang September. Wer als Kunsthändler bis dahin wenig verkauft hat, hat einige schwere Monate vor sich. Alle, die Geld haben und in New York, London oder Paris leben, sind dann in ihren Ferienhäusern am Meer. Eine schwierige Zeit für die Galerien, die weiter Miete und Personal bezahlen müssen. Die beste Zeit für Preisverhandlungen ist Ende Juni oder im Sommer. Hier sind die Händler oft bereit, hohe Abschläge zu machen, um überhaupt einen Umsatz zu generieren oder liquide zu bleiben.
Wenn wir tiefer in die Analyse eines Künstlers einsteigen wollen, führt kein Weg an seinem Werkverzeichnis vorbei. Auch hier kann man wertvolle Daten für den Markt eines Künstlers herauslesen. Das Werkverzeichnis wird auch Catalogue Raisonné oder im italienischen Catalogo Completo genannt. Ein Werkverzeichnis führt alle Werke nach Entstehungszeit und nach Gattungen auf. Also Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen. Manche Künstler kümmern sich schon zu Lebzeiten um ihr Werkverzeichnis, wie zum Beispiel Pablo Picasso. Sein Verleger namens Christian Servus dokumentierte das Gesamtwerk in 33 Bänden. Andere Künstler, wie zum Beispiel Jean-Michel Basquiat, waren genau das Gegenteil. Ein befreundeter Kunsthändler erzählte mir einmal, wie er früher Zeichnungen direkt aus dem Atelier in Manhattan kaufte. Basquiat war häufig auf Droge. Der Boden seines Ateliers war übersät mit Zeichnungen, über die alle Besucher laufen mussten. Daher gelten zerknitterte, löchrige Zeichnungen, manchmal sogar mit Abdrucken von Schuhen, heute als typisch für Zeichnungen von Basquiat und werden nicht von einem Restaurator gereinigt. Ein Werkverzeichnis im Nachhinein und vor allem posthum zu erstellen, also nach dem Tod eines Künstlers, ist eine große Herausforderung für Kunsthändler und Kunsthistoriker. Welches Werk ist wann entstanden und welches Werk wurde wann und wo ausgestellt? Welches ist echt und welches ist nicht echt? Ein Werkverzeichnis ist sehr wichtig für den Markt des Künstlers. Es gibt dem Markt Sicherheit und Klarheit darüber, welche Werke es gibt und was als Original gilt. Ein Werkverzeichnis gilt als autoritär im Markt. Was hier aufgeführt ist, ist ein Original. Was hier nicht aufgeführt ist, gilt nicht als Original. Wenn man ein teures Kunstwerk kauft, muss es unbedingt im Werkverzeichnis aufgeführt sein. Heute kümmern sich meist Stiftungen um die Aufarbeitung der Künstlernachlässe. Diese Stiftungen oder auch Estates sind autoritär im Markt. Wenn ein Künstler noch nicht im Werkverzeichnis enthalten ist, können nur sie glaubhaft die Echtheit bestätigen. Außenstehende Experten alleine reichen nicht, um ein Werk im Markt glaubhaft als Original zu verkaufen. Jeder große Künstler ist bezüglich seines Nachlasses anders organisiert. Das macht es manchmal kompliziert. Manche haben ein ganzes Institut mit einem Expertenstab und manche werden von einem Verwandten des Künstlers verwaltet, der vielleicht 6 Monate lang nicht auf eine E-Mail antwortet. Häufig werden Werke von bedeutenden Künstlern angeboten, die nicht im Werkverzeichnis aufgeführt sind. Meist gibt es eine lange Geschichte, warum diese Werke dort noch nicht aufgeführt sind. Werke, die nicht im Werkverzeichnis sind, sind absolut unverkäuflich. Alle Werke in einem Werkverzeichnis sind durchnummeriert. Auf diese Weise kann ich klar erkennen, wie viele Kunstwerke es des jeweiligen Künstlers gibt. Meist gibt es noch andere wertvolle Informationen, wie zum Beispiel, wer die Vorbesitzer waren und wo sich die Werke befinden. Wenn ich ein Werkverzeichnis von Anfang an durchblättere, kann ich also nicht nur sehen, wie viele Kunstwerke der Künstler geschaffen hat, sondern auch, wie sich sein Werk stilistisch entwickelt hat, welche Motive aufkamen, wie häufig die Motive wiederholt wurden. Manche Motive gefallen dem Künstler so gut, dass er sie mehrfach verwendet hat. Das nennt man dann Wiederholungen, nicht Kopien. Eine Kopie ist immer eine Fälschung aus fremder Hand. Gedruckte Werkverzeichnisse sind oft sehr teuer und können mehrere tausend US-Dollar kosten. Man kann sie jedoch problemlos in großen Bibliotheken einsehen. Immer mehr Künstler haben ihr Werkverzeichnis online und kostenfrei zugänglich, so zum Beispiel Superstar Gerhard Richter. Unter www.gerhard-richter.com kann ich sein Werkverzeichnis einsehen.
Während ich bei Artnet sehr genaue Zahlen darüber bekomme, wie häufig ein Künstler gehandelt wird, bekomme ich im Werkverzeichnis einen super Überblick darüber, wie viele Werke des jeweiligen Künstlers es überhaupt gibt. Alle Werke in einem Werkverzeichnis sind durchnummeriert, sodass ich klar nachvollziehen kann, wie viele Gemälde, Zeichnungen oder Skulpturen es von diesem Künstler gibt. Meist gibt es auch noch Informationen darüber, wo sich das Werk befindet und wer die Vorbesitzer waren. In einem Werkverzeichnis kann ich aber auch sehen, wie viele der insgesamt geschaffenen Werke bereits in Museen sind. Museen gelten als Einbahnstraße des Kunstmarktes. Die meisten dürfen ihre Bestände nicht mehr verkaufen. Was also im Museum ist, ist für immer vom Kunstmarkt entzogen. In einem Werkverzeichnis kann ich alle Gemälde, die bereits in Museen sind, zusammenzählen und von der Gesamtzahl der Gemälde abziehen. Dann weiß ich ungefähr, wie viele Gemälde theoretisch auf den Markt kommen könnten. Bei vielen großen produktiven Künstlern sind das nur 500 bis 1000 Werke. Bei großen Künstlern, die wenig gemalt haben, nur zum Teil 200 bis 300 und bei ganz seltenen Künstlern wie Rembrandt oder Van Gogh weit unter 100. Eine Vielzahl großer Künstler, vor allem alte Meister, sind komplett ausverkauft. von Künstlern wie Michelangelo, Raphael oder Leonardo oder Josh de la Tour sind zum Teil seit Jahrzehnten keine gesicherten Werke mehr auf den Markt gekommen. Und wenn ein Werk wie Leonardo Salvador Mundi auftauchte, erzielte es 450 Millionen US-Dollar. Bei einer Gesamtzahl von weltweit ca. 50.000 Museen und mindestens genauso vielen privaten Sammlern ist das eine sehr geringe Menge. Mit jedem Privatmuseum, das gestiftet wird und mit jeder Schenkung, wird das Angebot des Künstlers weiter ausgedünnt. Um diese Entwicklung nochmal deutlich zu machen, schauen wir nochmal auf ein paar Zahlen. Im Jahr 1900 gab es weltweit ca. 2000 Museen. Heute sind es über 50.000. Und jedes Jahr kommen neue dazu. Wenn sich sehr vermögende Menschen mit einem Privatmuseum verewigen oder der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen. In diesem Zusammenhang gibt es noch eine andere, sehr wichtige Zahl für den Kunstmarkt. Die Zahl der Milliardäre. Das amerikanische Forbes-Magazin publiziert jedes Jahr eine Liste mit den reichsten Menschen der Welt. Laut Forbes-Magazin gab es im Jahr 1985 15 US-Milliardäre. Im Jahr 2023 waren es 2640. Nicht alle Milliardäre kaufen Kunst, aber einige umso mehr. Auch hier ein Beispiel. Der deutsche Philanthrop und SAP-Gründer Hasso Plattner hat in Potsdam bei Berlin ein Museum für moderne Kunst gestiftet. Hasso Plattners Lieblingskünstler ist der Impressionist Claude Monet. Bis jetzt hat er über 20 Gemälde von Monet gekauft. Diese 20 Werke werden wahrscheinlich nie mehr auf den Markt zurückkommen. Darunter befindet sich auch der Weltrekord für den Künstler, eine der schönsten Versionen von Monets Heuhaufen, das 2019 ganze 111 Millionen US-Dollar gekostet hat. Was lernen wir daraus? Zwei Dinge. Erstens, ein immer knapper werdendes Angebot trifft auf immer mehr Milliardäre. Zweitens, der Kunstmarkt steht heute viel stabiler da als vielleicht noch vor 30 Jahren, wo die meisten wenigen Käufer eher aus Europa und den USA kamen. Heute ist der Kunstmarkt weit verbreitet. Auch in Asien finden sich viele neue Sammler. Es gibt weltweit tausende Sammler.
Die Auktion war lange Zeit eine sehr seltene Form des Handels. Sie wurde nur in Nischenmärkten wie bei Zwangsversteigerungen für Fundbüros oder für Kunstauktionen verwendet. Das Publikum war stets ein reines Fachpublikum. Die Kataloge von Christie's und Sotheby's waren noch in den 60er und 70er Jahren klein und dünn. Es gab keine Abbildungen. Heute kaum vorstellbar. Die Auktionskataloge sahen aus wie Telefonbücher. Es gab wenig Informationen und immer blieb die Unsicherheit eines Laien, wie man sich in einem Auktionssaal überhaupt verhält. Wenn ein Gentleman seinerzeit ein Kunstwerk erwerben wollte, beauftragte man einen Kunsthändler, zur Auktion zu gehen und das Werk für ihn zu ersteigern. Privatsammler waren kaum zu finden. In den 80er Jahren emanzipierten sich die Sammler und begannen, selbst in Auktionen zu kaufen. Die Branche reagierte und bebilderte alle Auktionskataloge. Zuerst waren nur die wichtigsten Lose farbig abgebildet. Je mehr Privatsammler direkt in Auktionen kauften, umso umfangreicher wurden die Auktionskataloge. Heute gibt es neben den vielen Abbildungen viel Text mit Erklärungen, wie das Werk in der Kunstgeschichte einzuordnen ist und wo seine Bedeutung liegt. Im Prinzip liefern die Auktionshäuser heute alles, was früher ein Kunsthändler geleistet hat.
Heute gehen die Auktionshäuser sogar noch weiter und bieten Private Sales an. Das heißt, sie handeln und vermitteln unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Kunstwerke, eigentlich ja die Aufgabe von Kunsthändlern. Bis in die 70er Jahre gab es fast keine Privatsammler in Auktionssälen. Heute ist das fast umgekehrt. Es gibt fast nur noch Privatsammler und immer weniger Händler bei den Auktionen. Die Kunden kaufen also direkt beim Auktionshaus. Ob das so gut ist, das sehen wir später nochmal. Zwischen den Auktionshäusern und den Händlern hat sich ein komplett neuer Berufszweig gegründet. Art Consultants, Berater. Sie vertreten den Kunden bei den Auktionshäusern. Der Kunstmarkt ist bis heute nicht unbedingt ein transparenter Markt. Und die Auktionen waren das lange auch nicht. Erst in den 80er Jahren durch das Internet kamen zum Beispiel die Auktionsergebnisse bei artnet.com online. Somit wurden Preise zum allerersten Mal transparent und nachvollziehbar. Allerdings muss man auch sagen, dass damals noch sehr wenige Menschen online waren. Das kam erst 10 Jahre später. Vorher wussten also nur diejenigen Bescheid, die die teuren Printkataloge im Abo hatten. Und diese Abos bei Sotheby's und Christie's waren richtig teuer. Etwa 80.000 Dollar pro Jahr kostete jeweils so ein Abo.
Und 1995 kam eBay. Es dauerte ein paar Jahre, bis es sich weltweit durchsetzte. Etwa ab dem Jahr 2000 war die Auktion auf einmal eine Verkaufsform, die für alle Menschen weltweit selbstverständlich geworden ist. Die Auktion, die früher ausschließlich offline stattfand, findet heute also vor allem online statt. In den Kunstauktionen gilt natürlich beides. Zwar verbessert sich die Bildtechnologie stetig, bei Kunst ist es oft immer noch besser, das Kunstwerk im Original zu sehen, bevor man es kauft. Die Wirkung und der Zustand sind oft mit digitalen Aufnahmen nicht ganz einzufangen. Und trotzdem, Kunst ist und bleibt etwas, was man im Original sehen und erleben sollte. Allein die Wirkung des Formats ist schlecht einzuschätzen. Manche Kleinformate wirken monumental. Manchmal ist die Wirkung eines Großformats vorher nicht einzuschätzen. Das ist auch der Grund, warum Kunstmessen immer noch offline stattfinden. Jedes Jahr werden tausende Kunstwerke für sehr viel Geld rund um den Globus geflogen, damit man sie in New York, Basel oder Hongkong im Original sehen kann. Tausende Kunstbegeisterte nehmen Flugmeilen und Jetlags in Kauf, um diese Kunst live erleben zu können. Wenn ich ein Kunstwerk im Original betrachte, hat es nicht nur den Vorteil, dass ich die Technik, die Oberflächen und die Materialien genau studieren kann, sondern auch die Rückseite. Rückseiten können manchmal interessanter sein als Vorderseiten. Für jede Ausstellung in einer Galerie, Privatsammlung oder in einem Museum gibt es einen Aufkleber. Diese Hinweise auf Vorbesitzer und Ausstellungen können manchmal den entscheidenden Informationsvorsprung darstellen. Es gibt tausende von Auktionshäusern und die wollen wir uns mal genau anschauen. Denn hier gibt es die Möglichkeit, Schnäppchen und Entdeckungen zu machen. Jedes der tausenden Auktionshäuser veranstaltet im Schnitt 4 bis 6 Auktionen pro Jahr. In der Summe gibt es eine Anzahl von zehntausenden Auktionen von unterschiedlicher Qualität. Egal wie viele Stunden du am Computer sitzt, niemand kann alle Auktionen überblicken. Und gerade darin steckt die Chance. Ich weiß genau, wovon ich rede. Denn am Anfang meiner Karriere habe ich allein davon gelebt. Ich bin nicht reich geworden, habe aber viel gelernt. Und ja, man kann alleine mit Entdeckungen im Auktionsmarkt seinen Lebensunterhalt verdienen. Heute habe ich keine Zeit mehr dazu, in Auktionen Schnäppchen zu machen. Ich habe mich darauf spezialisiert, Finanzierungen für andere Kunsthändler zusammenzustellen. Jedes dieser tausenden Auktionshäuser agiert in seiner Region wie ein Staubsauger. Die Ware aus Wohnungsauflösungen, Zwangsversteigerungen, Pleiten oder von Sterbefällen werden in einer Auktion zusammengetragen. Tendenziell gilt, je kleiner ein Auktionshaus ist, desto geringer sind die Fachkenntnisse, desto höher ist die Möglichkeit, dort ein Schnäppchen oder eine Entdeckung zu machen. Das Geschäftsmodell der Auktionshäuser besteht darin, Kunstwerke zu versteigern und dafür eine prozentuale Provision zu erhalten. Wenn ein Kunstwerk unverkauft bleibt, verdient das Auktionshaus, außer vielleicht Kataloggebühren, kaum etwas und hat noch den Aufwand, das Kunstwerk wieder zum Einlieferer zurückzubringen. Daher ist das erste Interesse eines Auktionshauses, das Kunstwerk zu verkaufen, und daher setzt es einen möglichst moderaten Schätzpreis ein. So entsteht das Potenzial, ein Schnäppchen machen zu können. In diesem sehr unübersichtlichen Auktionsmarkt landen immer wieder wichtige Kunstwerke in kleinen oder mittleren Auktionshäusern, die für das Kunstwerk nicht geeignet sind. Man sollte meinen, alle wichtigen Kunstwerke werden nur von Sotheby's oder Christie's versteigert. Weit gefehlt. Dabei kann man zwischen verschiedenen Arten von Schnäppchen unterscheiden.
Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie man die passenden Auktionshäuser und deren Termine findet. Im Internet gibt es diverse Portale, die Online- und Offline-Termine zusammenfassen. Ganz wichtig, hier gibt es kostenlose Alert-Services, also ihr bekommt einfach eine Nachricht. Ganz einfach, gib deine Lieblingskünstler oder Schlagworte ein und du wirst im Vorfeld per E-Mail informiert, wenn irgendwo auf der Welt ein derartiges Werk zur Auktion aufgerufen wird. Auch artprice.com bietet, zwar ziemlich versteckt, einen ziemlich guten Auktionskalender an, in dem man sortiert nach Nationalität alle Termine erfahren kann. Es sind sehr viele, aber nicht alle Auktionshäuser erfasst. Unser Ziel muss es ja sein, möglichst clever einzukaufen. Clever investieren heißt Dinge kaufen, die im Wert steigen. Ich gehe noch einen Schritt weiter und empfehle, kaufe Dinge von Beginn an unter Preis, sodass du sie theoretisch sofort mit Gewinn weiterverkaufen könntest. Der Gewinn liegt im Einkauf, frei nach dem Motto Make money on the day you buy.
Wir schauen jetzt mal auf verschiedene Schnäppchenmöglichkeiten in Auktionen. Viele moderne und alte Kunstwerke sind weder datiert noch signiert. Das heißt, das Auktionshaus weiß gar nicht, von welchem Maler oder von welcher Malerin das Kunstwerk stammt. Da die Auktionshäuser in jeder Auktion zwischen 50 und 500 Objekte versteigern, bleibt oft nicht die Zeit, jedes einzelne Objekt in der Tiefe zu recherchieren. Es ist schlichtweg unmöglich. Diese Auktionslose werden entsprechend unklar im Katalog beschrieben. Ein spektakulärer Fall ereignete sich in einem winzigen Auktionshaus in Augsburg im Oktober 2009. Das Auktionshaus versteigerte einen Perserteppich, der aus einer Wohnungsauflösung stammte. Die Taxe, also die Schätzung, betrug 900 Euro. Die Beschreibung im Auktionskatalog war knapp 2 Zeilen lang. Perserteppiche sind heutzutage aus der Mode und schwer zu verkaufen. In jeder Auktion werden unzählige Teppiche aufgerufen. In der Auktion wurde der Teppich auf erstaunliche 20.000 Euro gesteigert und an einen unbekannten Bieter verkauft. Es sollte das Geschäft seines Lebens werden. 6 Monate später tauchte der Teppich erneut bei Christie's in London auf. Er erzielte das sensationelle Ergebnis von 7 Millionen Euro und wurde sogar der teuerste jemals versteigerte Teppich. Bei einer anderen Schnäppchenmöglichkeit war ich selbst beteiligt. Leider konnte ich auch diesmal nicht den Zuschlag erzielen, habe allerdings viel gelernt. Im April 2005 entdeckte ich eine postkartengroße Zeichnung im Auktionshaus Kaub in Süddeutschland. Sie hatte mehrere Beschriftungen und war sogar von Francisco de Goya signiert. Da sich das Auktionshaus nicht sicher war, ob es sich um ein Original des großen spanischen Meisters handelte, setzte es den Schätzpreis auf vorsichtige 1.200 Euro. Auktionshäuser sind in einer schwierigen Situation. Wenn sie eine Zuschreibung zusichern, kann der Käufer dann auf Echtheit bestehen. Wenn sie die Echtheit nur vermuten, kann man ihnen später ebenso ein Versäumnis anlasten. Aber ein Auktionshaus kann nicht Experte für alles sein und muss Hunderte und Tausende Lose pro Jahr bearbeiten. Ich wollte bei dem Goya mitbieten, war jedoch nicht optimal vorbereitet. In einem Bietgefecht schnellte der Preis auf 52.000 Euro. Ich musste aussteigen, da ich mir nicht ganz sicher war und nicht alle Hintergründe zu der Zeichnung recherchiert hatte. Ein knappes Jahr später tauchte dieselbe Zeichnung bei Sotheby's in New York wieder auf und erzielte ein Ergebnis von 352.000 US-Dollar. Wie sich herausstellte, war es die Vorzeichnung zu einem wichtigen Goya-Gemälde.
Auktionshäuser benutzen häufig verschiedene Umschreibungen, wenn nicht ganz klar ist, wem ein Kunstwerk zugeschrieben wird. Schauen wir mal auf das Beispiel Peter Paul Rubens. Wenn nur der Name des Künstlers über dem Auktionslos steht, ist das Auktionshaus der Meinung, dass das Werk ein eigenhändiges Werk des Künstlers ist. Attributed to zugeschrieben an. Wenn der Name entsprechend ergänzt ist, ist man sich ziemlich, aber nicht ganz sicher, dass es sich um ein eigenhändiges Werk des Künstlers handelt. Es gibt immer noch Restzweifel. Workshop of. Stammt das Werk aus dem Workshop, also der Werkstatt des Künstlers, ist es in der Zeit von Rubens und mindestens unter seiner Aufsicht durch die Hand eines Werkstattmitarbeiters entstanden. Kunsthistoriker diskutieren manchmal, ob besonders schwere Partien wie Hände und Gesichter vom Meister selbst und der Rest von einem Schüler gemalt wurde. In jedem Fall gilt es nicht mehr als vollständig eigenhändiges Werk. Follower of. Bei einem Follower of Rubens geht man davon aus, dass es sich um einen Maler handelt, der Rubens Werke gesehen und etwas später nachgemalt hat. School of. Hier handelt es sich um einen Maler, der sich an dem Stil von Rubens orientiert hat. Das Werk ist jedoch lange nach der Zeit von Rubens entstanden. Copy of, Kopie nach. Hierbei handelt es sich um eine Kopie, die alt sein, aber auch aus der heutigen Zeit stammen kann. Was lernen wir daraus? Vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten. Wenn du in ein Bietergefecht gehst, reicht es eben nicht, nur zu 50% oder 90% vorbereitet zu sein. Fast alle erforderlichen Informationen findest du in Bibliotheken, Archiven und online. Selbst die großen Bibliotheken sind bereits fast vollständig gescannt und du kannst das online abrufen. So kannst du sogar seltene Bücher zu seltenen Künstlern online lesen. So mehr du also weißt, desto eher kannst du durchmarschieren. Aber selbst wenn du einmal nicht erfolgreich bist und den Zuschlag für ein Kunstwerk bekommst, du lernst jedes Mal etwas dazu. Beim nächsten Mal bist du also mit deinen Vorkenntnissen schneller und besser vorbereitet.
Jetzt erzähle ich euch von einer meiner schmerzhaftesten Erfahrungen und was ich daraus gelernt habe. 2008 war ich in einem kleinen Schweizer Auktionshaus und entdeckte dieses skizzenhafte Ölgemälde. Es war nicht signiert, hatte keine Zuschreibung und wurde als anonymer Maler angeboten. Ich war begeistert von der Qualität, wie duftig die Wolken gemalt waren. Ich dachte mir, dieser Maler muss Jean-Honoré Fragonard gesehen haben. Fragonard war ein großer Rokokomeister, der den Rokoko allerdings lange überlebte. Er starb erst 1811. Da waren schon die ersten Freilichtmaler wie zum Beispiel Georges Michel tätig, ein Vorläufer des Impressionismus. Meine Vermutung, es könnte vielleicht ein Gemälde von Georges Michel sein. Ich kaufte das Bild für ca. 2500 Euro und fuhr nach Paris zu einem Experten, der mir empfohlen wurde. Der Experte sagte, das sei nicht Georges Michel. Enttäuscht reiste ich zurück und gab das Bild in eine kleine Auktion in London. Dort erhielt ich immerhin meine 2500 Euro wieder. Dann kam der Schock. 2010 reiste ich nach Maastricht auf die Kunstmesse TIFAF. Dort hing mein Bild bei einem bedeutenden Londoner Altmeisterhändler und zwar als eigenhändiges Werk von Jean-Honoré Fragonard. Ganz ehrlich, ich habe mich riesig gefreut. Denn ich wusste, ich hatte recht. Zwar hatte ich nichts von dem sechsstelligen Gewinn, aber die Gewissheit, dass mein Auge nicht trügt. Was lernen wir daraus? Verkaufe niemals etwas, bevor du nicht hundertprozentig weißt, was es ist. Frage Experten. Frage aber auch immer andere Marktteilnehmer. Bilde dir völlig unabhängig von allen Rückmeldungen immer eine eigene Meinung. Damit kommen wir zur nächsten Chance im Auktionsmarkt.
Die großen Auktionshäuser wie Sotheby's oder Christie's versteigern Kunst an verschiedenen Orten. Die wichtigsten zeitgenössischen Werke werden in New York, London und mittlerweile auch in Hongkong versteigert. Dennoch kann das Interesse zum Beispiel an amerikanischer Pop-Art in New York größer sein als in London oder in anderen Orten. 2015 wurde bei Christie's London ein Gemälde von Tom Wesselmann für 322.000 US-Dollar versteigert. Knapp zwei Jahre später wurde dasselbe Werk bei Christie's New York versteigert. Dort erzielte es 511.000 US-Dollar. Es kann viele Gründe haben. Wir glauben, dass es in New York einfach einen stärkeren Markt für Pop-Art gibt. Dasselbe gilt auch für regional bekannte Künstler. Viele Künstler sind nur national oder in ihrer Heimatregion bekannt. Werden sie an einem ganz anderen Ort versteigert, ist das Interesse sehr häufig gering. Und damit kommen wir zur nächsten Schnäppchenmöglichkeit. Die großen Auktionshäuser veranstalten oft auch Fachauktionen, die sich auf bestimmte Sammelgebiete konzentrieren. Das kann zum Beispiel zeitgenössische Kunst sein, afrikanische Stammeskunst, skandinavisches Design oder Schweizer Uhren. Es gibt darüber hinaus aber viele andere Sammelgebiete, für welche die großen Auktionshäuser eigene Experten beschäftigen. Zu diesen Auktionen versammelt sich in der Regel ein Fachpublikum, das auf dieses Sammelgebiet spezialisiert ist. Parallel dazu gibt es regelmäßig Nachlassauktionen oder auch Single-Owner-Sales. Hier werden alle Gegenstände, die sich in einer Wohnung, einer Villa oder einem Schloss befunden haben, gemischt aufgerufen. Praktisch handelt es sich um hochwertige Wohnungsauflösungen. Bei diesen Auktionen kommen Objekte aus vielen verschiedenen Sammelgebieten zusammen. Das Fachpublikum verfolgt diese Auktionen nicht unbedingt, es wird zu unübersichtlich. Auf diese Weise kann man auch gute Schnäppchen machen. Es kommt aber auch vor, dass Fachauktionshäuser, die zum Beispiel nur auf Zeichnungen oder Bücher spezialisiert sind, einige Gemälde oder Skulpturen eingeliefert bekommen. Unser Tipp: Schau dir grundsätzlich alles ganz genau an, auch das, was vielleicht zuerst abwegig und unerwartbar erscheint. Wer sich die Mühe macht und die vielen Auktionen etwas genauer durchschaut, für den ergeben sich auch Gelegenheiten.
2014 entdeckte ich bei Christie's in London eine Skulptur, die dem fränkischen Künstler Benedikt Witz zugeschrieben war. Die Katalogbeschreibung war äußerst ungenau. Diesen Künstler kannte ich zufällig aus der Kunstgeschichte-Vorlesung. Er ist vor allem in Süddeutschland und Franken bekannt. Christie's war sich offenbar nicht hundertprozentig sicher, ob das Werk von Benedikt Witz war. Wie soll ich mir dann so sicher sein? Bei genauerem Hinsehen fand ich auf der Rückseite auch eine Signatur, die nicht im Katalogtext erwähnt wurde. Warum? Hatte man sie übersehen? Ich entschied, der Sache auf den Grund zu gehen und ging in die Bibliothek. Nach kurzer Zeit fand ich einen alten DDR-Ausstellungskatalog aus den 60er Jahren und siehe da, das Werk war dort abgebildet. Im Katalogtext erfuhr ich, dass dieses Stück aus der Sammlung des berühmten Bode-Museums in Berlin stammte. Das steigerte den Wert nochmal. Es ist bekannt, dass die DDR in den 80er Jahren, als die Devisen knapp wurden, hinter den Kulissen Kunst ins Ausland verkaufte, um weiter an frische Devisen zu kommen. Meine Skulptur stammte höchstwahrscheinlich aus dieser Zeit und landete auf Umwegen in einer Londoner Auktion. Ich erstand das Werk ohne viel Gegengebote für 4.550 Pfund und verkaufte es mit einigen tausend Euro Gewinn an einen Privatsammler weiter. Was lernen wir daraus? Alles ist überall möglich, selbst in der Höhle des Löwen. Die Mitarbeiter der Auktionshäuser bearbeiten oft tausende Objekte pro Jahr und können sich nicht in der Tiefe mit einem Objekt beschäftigen, wie man es selber kann, wenn man sich nur auf einige wenige konzentriert. No-Gos und Fallen im Auktionsmarkt. Wie wir bereits gelernt haben, sollte man beim Kaufen immer auf das Format und das Gewicht achten. Man sollte ein Kunstwerk immer alleine transportieren können. Andernfalls drohen teure Transporte. Einige Möbel, Skulpturen oder sogar Bilderrahmen können aber auch Tropenhölzer, Schildpatt oder Elfenbein enthalten. Der Import und Export dieser Kunstwerke erfordert ein sogenanntes CITES-Zertifikat. Dabei handelt es sich um eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Artenschutz. Das kann sehr aufwendig und teuer werden. Das Zertifikat, sollte es noch nicht vorliegen, kann auch verweigert werden. Zudem sollte man Zölle beachten. Innerhalb der EU kann man zollfrei Kunst kaufen und verkaufen. Wenn man dagegen ein tolles Schnäppchen in einer US-Auktion oder in der Schweiz findet, muss man erhebliche Zollformalitäten und Kosten einkalkulieren. Noch schlimmer ist eine Exportgenehmigung bei Objekten aus Italien.
Auktionen sind grundsätzlich eine teure Form des Verkaufs. Die Verkaufsgebühren sind für Käufer und Verkäufer in der Regel hoch. Erst bei sehr hohen Umsätzen sinken die Gebühren. Aber Auktionshäuser sind auf Einlieferungen auch angewiesen. Ohne Ware können sie keinen Umsatz machen. Schauen wir auf folgendes Beispiel. Der Gesamtpreis für ein Werk beträgt 1.200 Euro für den Käufer. Darin enthalten ist schon ein Aufgeld, 5-20%, das der Käufer auf den Hammerpreis zahlen muss. Das ist der Zuschlagspreis, der war in diesem Fall 1.000 Euro plus Aufgeld für den Käufer 200 Euro macht 1.200 Euro. Auch der Einlieferer muss Geld bezahlen, auch etwa 5-20% Abgeld, in diesem Fall auch 200 Euro. Die Auszahlung an den Käufer beträgt also 800 Euro, die Marge für das Auktionshaus 400 Euro. Wichtig ist, dass ihr einige Punkte beachtet. Ihr solltet das richtige Auktionshaus wählen. Wenn ich ein Kunstwerk für 50.000 oder 100.000 Euro in einem sehr großen Auktionshaus einliefere, ist es dort eines der schwachen Werke und bekommt nicht unbedingt viel Aufmerksamkeit. In einem kleinen oder mittleren Auktionshaus ist ein solches Kunstwerk gegebenenfalls das wichtigste Werk und bekommt sehr viel Aufmerksamkeit. Wählt den passenden Ort. Ein deutsches Kunstwerk kann in einer großen amerikanischen Auktion untergehen und ein lokal bekannter Maler aus den USA kennt niemand in einer deutschen Auktion. Man sollte in der Artnet-Auktionsdatenbank vorher recherchieren, wo die besten Zuschläge für den spezifischen Künstler erzielt werden. Wähle die passende Auktion. Ausgefallene Kunstwerke wie zum Beispiel afrikanische Stammeskunst oder bedeutende Armbanduhren sollten immer in Fachauktionen eingeliefert werden. Dort kann man eben mehr Interesse des Fachpublikums erwarten. Verhandle clever mit den Auktionshäusern. Ab einem bestimmten Umsatz kann man als Einlieferer verhandeln, dass man eine geringere oder gar keine Einliefergebühr bezahlt. Das Auktionshaus nimmt bei wichtigen oder vielen Losen auch nur die Käufergebühr. Bei ganz wichtigen Auktionen sind die Auktionshäuser nicht nur bereit, auf die Verkäufergebühr zu verzichten, sondern sie zahlen auch noch einen prozentualen Anteil an der Käufergebühr. Das ist der sogenannte Enhanced Hammer. Unser Tipp: bei den Verhandlungen selbstbewusst auftreten, denn ohne euer Werk macht das Auktionshaus überhaupt keinen Gewinn und Umsatz.
Im Auktionsmarkt gibt es einige Fachbegriffe und jene schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wenn ich ein Kunstwerk in eine Auktion einliefere, lege ich gemeinsam mit dem Auktionator einen Limitpreis fest. Unter diesem Limitpreis darf das Kunstwerk nicht verkauft werden. Manchmal gibt es auch keinen Limitpreis und das Kunstwerk wird egal zu welchem Preis verkauft. Sobald ich mich auf einen Limitpreis mit dem Auktionator geeinigt habe, legt jener den Schätzpreis fest. Da man Kunst nicht genau bewerten kann, ist dies immer eine Spanne. Es gibt also einen unteren und einen oberen Schätzpreis. Der Limitpreis kann der untere Schätzpreis sein, muss sie jedoch nicht. Das heißt, dass der Limitpreis häufig unter der unteren Taxe liegt. Der Schätzpreis dagegen ist der Preis, zu dem der Auktionator glaubt, das Werk verkaufen zu können. Dem Auktionator liegt daran, den Limit und den unteren Schätzpreis möglichst niedrig anzusetzen. Dann erscheint das Kunstwerk als Schnäppchen und motiviert viele Bieter zu bieten. Bei besonders wichtigen Kunstwerken wissen die Auktionatoren manchmal selber nicht genau, wo der Schätzpreis liegt. Das Werk ist so bedeutend und selten, dass es schlichtweg kaum Vergleiche gibt. Es können 20, 30 oder 50 Millionen US-Dollar oder mehr sein. Wenn das im Vorfeld nicht ganz klar ist, steht im Auktionskatalog bis auf weiteres Estimate upon request. Je nachdem, wie viele und welche potenziellen Interessenten sich dann melden, wird der Schätzpreis dann absehbar. Sorge dafür, dass dein Auktionslos viel Aufmerksamkeit bekommt. Das kann auch durch eine bewusst niedrige Taxe erfolgen. Verhandle mit dem Auktionator genau, wie umfangreich dein Los im Auktionskatalog beschrieben und bebildert wird. Bei wichtigen Einlieferungen kann man mit dem Auktionator verhandeln, dass mein Kunstwerk in die Werbung genommen wird.
Der Einlieferer möchte natürlich einen möglichst hohen Schätzpreis für sein Kunstwerk. Das birgt jedoch das Risiko, dass niemand bietet und das Kunstwerk unverkauft bleibt, in der Fachsprache durchfällt. Bei eBay kann man das Phänomen gut beobachten. Wer einen gebrauchten VW Golf mit 1 Euro einstellt, hat plötzlich zig Beobachter und Bieter. Am Ende landet das Auto bei eventuell marktgerechten 8.000 Euro. Stellt man das Auto von Beginn an mit 8.000 Euro ein, bleibt es oft unverkauft. Das liegt oft an der Psychologie der Auktion. Wenn ich über Tage auf einen Gegenstand biete und immer wieder Höchstbietender werde, buche ich den Gegenstand bereits als meins ein. Wenn ich dann immer wieder überboten werde, kann sich das so anfühlen, als würde mir etwas weggenommen, was schon meins war. Je mehr ich mich mit meinem Objekt beschäftige, desto mehr identifiziere ich mich damit. Viele Gegenbieter bestätigen mir praktisch, dass ich richtig liege und dass der Preis immer noch günstig ist. Die Emotion lädt sich auf. Schließlich hat man sich tagelang mit dem Gegenstand und den Geboten beschäftigt. Wenn man also viel Zeit und Energie investiert, will man auch als Sieger aus der Auktion hervorgehen. Das verleitet dann dazu, mehr zu bieten, als ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Wenn das dann bei mehreren Bietern so ist, kann der Preis so hoch ausfallen, dass der ersteigerte Gegenstand über dem Marktpreis gekauft wird. Unser Tipp: Bereite dich nicht nur inhaltlich vor, sondern auch emotional. Überbiete dein eigenes Limit, wenn überhaupt nur sehr geringfügig.
Nun kommen wir zum spannendsten Kapitel im Auktionsmarkt. Es hat die meisten Überschneidungen mit dem Finanzmarkt. Wenn ein wichtiges Kunstwerk mit einer siebenstelligen Taxe im Auktionsmarkt angeboten wird und dann unverkauft bleibt, gilt es als verbrannt. Das bedeutet, man kann es nicht mehr ohne weiteres in eine andere Auktion einliefern. Es kennen schlichtweg zu viele Menschen. Um das zu umschiffen, haben sich die Auktionshäuser das Garantiegeschäft ausgedacht. Ein dritter außenstehender Investor bietet im Vorfeld der Auktion verbindlich den Limitpreis. Das heißt, sollte in der Auktion niemand bieten, gilt das Gebot des Investors, der das Kunstwerk dann zugeschlagen bekommt. So kann der Verkäufer sicher sein, dass sein Werk in jedem Fall verkauft werden wird. Garantierte Lose müssen im Auktionskatalog gekennzeichnet sein. Was aber bekommt der außenstehende Investor für diese Absicherung oder auch Hedge genannt nach unten? Wird das Kunstwerk über den Limitpreis gesteigert, erhält der Garantiegeber, auch Guarantor genannt, zwischen 30% und 70% der Summe, die über dem Limitpreis liegt. Hierzu ein Beispiel. Ein Picasso hat einen Limitpreis von 5 Millionen US-Dollar. Der Guarantor garantiert den Limitpreis von 5 Millionen US-Dollar. Szenario 1. Niemand bietet. Der Guarantor kauft den Picasso für 5 Millionen US-Dollar. Szenario 2. Der Picasso wird auf 8 Millionen US-Dollar gesteigert und zu diesem Preis verkauft. Der Garantor erhält 50% der Differenz zwischen 5 und 8 Millionen US-Dollar, also 1,5 Millionen US-Dollar dafür, dass er dem Verkäufer Sicherheit gegeben hat. Der Verkäufer erhält 6,5 Millionen US-Dollar Verkaufserlös nach Garantie abzüglich Verkaufsgebühren. Wer sich also gut auskennt, ein Gefühl für den Markt hat und über viel Kapital verfügt, kann mit Garantien sehr viel Geld verdienen. Im Prinzip handelt es sich um eine Wette auf eine Auktion.
Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht.
Und vergesst nicht, liked und kommentiert dieses Video und folgt uns.
Wir freuen uns auf ein nächstes Mal.
Ciao.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.